Ihr Lieben, herzlich willkommen bei Papas. Wir haben heute großen Besuch von Max und Jakob von Beste Vaterfreunde. Wenn du jetzt ein zweites Kind bekommen würdest, ja, an welchen Punkten wärst du ein anderer Papa?
Ja, also ich glaube, ich würde meine Angst nicht so mich blockieren lassen am Anfang. Ich hatte, glaube ich, viel Angst. Ich würde die Zeit von Anfang an mehr genießen. Ich habe mein Leben sukzessive immer mehr auf die Familie eingestellt in den letzten Jahren und meine Prioritäten verändert. Und das hat aber auch eine Weile gebraucht bei mir.
Ein sehr faszinierendes Bild. Das wäre bei deiner Tochter auch so. Die würde euch als Eltern nochmal ganz anders erleben und sagen, ach krass, guck mal hier, so sind meine Eltern mit auch mit mir umgegangen. Also das ist auch nochmal eine Chance.
Was macht für euch ein guter Papa aus?
Da möchte ich auf einen Podcaster zitieren, den ich in seiner Arbeit sehr bewundere. Hannes Husten heißt er. Und
herzlich willkommen bei Papas.
Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen.
Quasi der erste Podcast von 0 bis 99.
Geil, schön, dass ihr da seid.
Ihr Lieben, herzlich willkommen bei Papas. Wir haben heute großen Besuch von zwei anderen Papas, von Max und Jakob von dem Podcast Beste Vaterfreuden. Ihr kennt ihn wahrscheinlich.
Das Urgestein der Papa-Podcast.
Ja, eben, das Urgestein der Papa-Podcast.
Aus der Not entwickelt, ne? Wir hatten damals Beste Freundinnen, unseren Beziehungspodcast. Mhm. Und dann ist erst Max Vater geworden.
Ja.
Geplant, von langer Hand geplant im Fertilitätscenter. Mhm. Und von kurzer Hand geplant, ich per Zufall quasi, also klar, wir hatten noch Sex, aber und dann wussten wir, müssten den ganzen langweiligen Kram auslagern in einem Vater-Podcast und so ist Beste Vaterfreund entstanden.
Also wie viele Jahre war das?
6-7 Jahre? Ich denke ja, auch 6-7 Jahre, ja.
Ja,
genau. Und das heißt, ihr habt, was heißt lang geplant bei dir, Max? Was heißt das? Also wir hatten schon ziemlich früh über Kinder geredet in der Beziehung und ich glaube, meine Frau war da schon von Anfang an stärker für. Also ich wollte auch immer Kinder, aber sie war schon, ja.
Zweites Date.
Genau. Nein, so krass
was. Doch, wirklich? Hattest du mir damals?
Nein, sogar. Also wir haben darüber geredet haben wir beim
zweiten Date.
Genau, über generell die Zukunft.
Ich glaub, da war schon.
Ja, und auch Kinder.
Bist du eigentlich fruchtbar, kam die Frage.
Genau, von beiden, von anderen nicht. Genau.
Beim zweiten Date.
Ist dein Samen stark?
Ja. Genau. Der trainiert gerade, wenn ich dich angucke.
Ich glaube, wir haben nicht ein Jahr vorher, bevor das Kind dann kam, schon drüber geredet, dass es jetzt passieren darf. Und dann, wie gesagt, Jakob hat es ja schon angeteasert, dann hat sich dann über doch Fertilitätscenter und so passieren müssen, weil es nicht alles so geklappt hat. Aber ich bin stark gewesen.
Aber das ist so niederträchtig.
Nein, am Ende ist es egal, es hat am Ende gut geklappt. Und das Schöne war, beim zweiten Kind war es dann auf ganz natürlichem Wege. Also es musste dann, der Körper hat sich, das hat uns zumindest dann die ganz spirituell, die Frauenärztin gesagt, hat die erste Schwangerschaft, hat den Körper geheilt.
Ach, krass.
Fand ich ganz schön. Es war jetzt auch nicht so super dramatisches, es war irgendwie, es ging halt irgendwie nicht los und scheinbar hat das wie so ein Kickstarter funktioniert. Also durch das Schwangerwerden war es wie so eine Kurbel, die man reinsteckt und losdreht, um das Bild mal zu Ende.
Und wie lange habt ihr es probiert, bevor ihr euch entschieden habt, okay, jetzt gehen wir mal einen anderen Weg?
Ich weiß, es war gar nicht so lange, ich glaube so 2-3 Monate.
Okay, das ist aber sehr, sehr schnell.
Sehr mega schnell.
Genau, und dann, dann hat es irgendwie, ich weiß auch nicht, warum sie dann so schnell auf die Idee kam, es klappt nicht, weil 2-3 Monate ist ja nicht viel.
Deine Frau ist eine Kontrollfrau, die will auf jeden Fall.
Nee, genau, alles. Stimmt gar nicht. Es gab schon beim Frauenarzt, der hat es dann raus, es war ein Standardtermin und der hat gesagt, und dann sind wir daraufhin nochmal ins Fertilitätscenter und die haben dann festgestellt, okay, das ist das und das. Ich weiß aber gar nicht mehr, was es
ist. Ihr seid hier genau richtig, aber die werden einem auch nicht sagen, wenn die so ein paar Sprudeltabletten verschreiben, du hast ja eigentlich immer etwas in der Hand als Fertilitätscenter, was kein anderer so richtig nachweisen kann. Mhm. Also du gehst ja da nicht hin und denkst so, oh, die wollen mich übers Ohr hauen. Und wenn die dann sagen, ja, ihr seid hier genau richtig.
Ja, aber die haben, wir haben uns dann so eine Tablette verschrieben, so eine Kickstarter-Tablette, die meine Freundin nehmen musste. Und dann war es so, okay, ich habe die jetzt genommen und in der nächsten halben Stunde muss es passieren. Und so kam,
wirklich?
Und das war dann auch so, wie jetzt? So habe ich das aber nicht verstanden. Und dann musste in der halben Stunde das dann auch passieren. Das hat auch ein bisschen zu Standhaftigkeitsproblemen geführt. Oh, weil wenn du so angezählt wirst, jetzt oder gar nicht. Und das hatten wir so 2-3 Mal. Aber es hat dann zum Glück geklappt. Und dann auch gleich beim, glaube ich, zweiten Mal.
Dann musstest du kurz in dein Wichszimmer, ne?
Um dich vorzubereiten?
Ja.
Oder was meinst du?
Max hat so ein kleines Arbeitszimmer bei sich, was wirklich so umhüllt ist von einem Schreibtisch, wo so Figuren stehen, die er mal anmalt. Und ich nenne es eigentlich immer nur
sein Wichszimmer. Ist ein sehr, sehr schönes Bild von Max.
Sein Wichszimmer. Und ich stelle es mir so vor, dass selbst die Tastatur in so Frischhaltefolie eingeschlagen ist. Kennt ihr das bei so Dönerläden, dass alles immer so in Frischhaltefolie eingeschlagen ist? Ja. So ungefähr müsst ihr euch
so
das vorstellen.
So ist mein Zimmer, ja, genau.
Schön.
Mein Wichspalast.
Und bei dir? Bei dir war Zufall. Also wart ihr immer lange schon zusammen oder ja, warst du ganz frisch? Und
relativ lang, 3 Monate.
Okay,
das hatte sich gerade so entwickelt. Und wir haben diese Schallgrenze von fruchtbare Tage, nicht fruchtbare Tage. Da haben wir den Tag wahrscheinlich falsch gewählt oder im Nachhinein natürlich richtig. Und ja, dann war sie schwanger. Und das Verblüffende ist, in dem Moment der Zeugung wusste ich, dass sie schwanger ist. Kann man sich nicht vorstellen. Das klingt... wo wir auf
Spiritual... Oh, doch, kann ich. Hatte ich bei meiner Tochter auch.
Ja? Mhm. Wusstest du, dass es ein Treffer ist? Woran hast du es gemerkt?
Es war ein komisches Gefühl. Ich wusste, dass irgendwas in mir hat gesagt, es war auch der anders. Erste Versuch beim zweiten Mal. Nee, auch vielleicht der zweite saß du, oder? Aber ich, in mir wusste ich, das war's jetzt.
Das war's mit... Ja, genau so war's.
Habt ihr eigentlich vorher über Kinder gesprochen?
Nee, aber dann.
Ja. Also ihr habt nicht beim ersten oder zweiten Date schon abgeklärt,
dass das kein Thema gewesen. Nicht,
ja? Aber hatte ich das irgendwie in so eine, wie hast du reagiert emotional? War es so, oh Gott, oder war es so, okay, geil, machen wir schon? Oder?
Also ich erinnere mich, das war so, pff, ja, easy, kein Problem.
Das erste Mal, als ich es mir gesagt habe, sind mir direkt die Tränen gekommen. Ich war richtig außer mir vor Verzweiflung, weil ich da gemerkt habe, ey, wir werden als Partner auf jeden Fall nicht miteinander unseren Weg gehen. Das wusste ich relativ früh.
Ihr seid jetzt auch nicht mehr zusammen.
Oder? Nee, wir sind nicht mehr zusammen. Also wir sind
noch nicht. Da bahnt sich vielleicht was an.
Das könnt ihr bei beste Vaterfreunden verfolgen, ob das nochmal wieder zusammengeht. Wir sind jetzt heute viel, viel besser als damals miteinander. Ne? Wir machen jetzt zum Beispiel viel mehr Urlaube. Ich habe jetzt berufliche Termine, wo die mitkommen, meine Tochter und meine Ex-Freundin. Also wir sind viel, viel näher aneinander dran. Aber damals war es so, ich habe davon gehört und dachte mir so, Katastrophe. Also ich habe immer geplant, Vater zu werden. Und in meiner Vorstellung als 7-8-Jähriger, als ich auf die Volksbank Sottrum geguckt habe, gegenüber von meiner Schule, war es so, dass ich irgendwann da arbeiten werde, am Kassenautomat und Sachen auszahle, einen kleinen Kombi fahre, so eine Einfamilienhaushälfte habe, so einen goldenen Retriever, der mal reinspringt.
Herrlich.
Ja. Ja, für mich war das ein herrliches Bild. Ich glaube, weil das alle anderen gelebt haben in meiner Siedlung, also aber meine kleine Assi-Familie halt nicht. Und dann war es so, ich trete in die Fußstapfen von meinem Vater und von meiner Mutter. Ich bin auch Trennungskind, die haben sich getrennt, als ich 6 war. Und dann dachte ich so, wow, die haben es 10 Jahre miteinander ausgehalten. Und ich bei so 6-7 Monaten, oder waren es am Ende?
So viel? Ach so, ja, waren ja, noch
doch,
zusammen.
3 plus Schwangerschaft, ja, also
fast ein Jahr, über ein Jahr.
Über ein Jahr, 13 Monate, irische Zwillinge.
Also, aber dann wart ihr gar nicht mehr in einer Wohnung als euer...
Doch. Ja, ja, wir waren in einer Wohnung, also es war so, sie ist schwanger geworden, dann haben wir die ersten 3 Monate überlegt, ziehen wir das durch oder nicht? Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir machen das zusammen. Wir haben zum Schluss Zettel gezogen.
Wie?
Ja, wir haben...
Ich hab Zettel gezogen, ob wir es machen oder nicht? So
nein,
Schnick,
wir
Schnack,
haben,
Schnuck.
Weil keiner den anderen beeinflussen wollte, haben wir unsere Antwort auf den Zettel geschrieben.
Ach, krass.
Reingeschmissen und bei mir war es so ein bisschen... fand ich, lag die Entscheidung mehr bei ihr als bei mir, weil sie musste dann auch den härteren Weg der Schwangerschaft gehen. Und B, wollte ich niemals der Vater sein, der später eine Beziehung zu seiner Tochter aufbaut, aber sie am Anfang nicht haben wollte. Weil ich dachte, das ist so das Schlimmste. Mhm. Von einer Freundin von mir, die ist alleinerziehende Mama und da meinte der Vater oder der Erzeuger, wenn du das Kind kriegst, bin ich nicht mehr da.
Oh.
Und wie willst du dann irgendwann mal eine Beziehung zu deiner Tochter aufbauen, wenn du ihr das sagen musst? Hey, wenn es nach mir gegangen wäre, wärst du nicht hier. Das ist so das Schrecklichste, was du machen kannst. Und das wollte ich nie. Und ich habe mit ganz vielen Menschen geredet und wir haben ja auch viel, Hannes, über die Beziehung zu deinem Vater mit dir geredet. Und das war auch ein Punkt, wo ich näher an meinen Vater gerückt bin. Der hat mir erzählt, dass er mal eine Abtreibung hatte mit einer Frau. Und wir haben viel über diese Sachen geredet. Und er meint, es war so eine der blödsten Entscheidungen seines Lebens, weil... Gut, mein Vater ist auch so einer, alle Kinder willkommen mit offenen Armen, solange sich jemand anderes kümmert. Nein. Und ja, wir haben uns dann dafür entschieden. Und es war nach dem Buch, was ich gerade rausgebracht habe, die beste Entscheidung meines Lebens. Nein. War die beste.
Krass. Und könnt ihr noch mal ganz kurz, wie alt sind eure Kinder? Das so
Also meine Kinder sind 6 und 8. Mhm. Ein älteres Mädchen und ein Junge. Mhm.
Und meine Tochter ist jetzt 6, wird eingeschult und ist voller Widerworte und ist eine spannende Zeit gerade.
Ich würde gerne nochmal mit euch darüber sprechen, so das Thema zweites Kind. Also das erste Kind war bei dir dann eher Zufall, Jakob, oder Überraschung und bei euch geplant. War bei dir, Max, das zweite Kind, habt ihr das geplant? Wolltet ihr immer ein zweites Kind? Wollt ihr vielleicht auch ein drittes oder?
Also das zweite, wir wollten immer ein zweites Kind, also das stand von Anfang an klar. Das zweite war aber nicht geplant. Also wir dachten aufgrund dieser Fertility Center Geschichte, dass es beim zweiten mindestens den gleichen Anlauf braucht, wieder mit dieser Tablette, und das hat mich auch so ein bisschen gegruselt. Und wir hatten aber einfach unverhüteten Sex in der Zeit, weil wir gedacht haben, es klappt ja eh nicht, eigentlich eine tolle Verhütungsmethode, so eine Unfruchtbarkeit nebenbei gesagt. Und dann hat sie es aber auf der anderen Seite auf einfach ergeben. Also meiner Frau war auf einmal schlecht und sie sagt, hey, was ist denn hier los? Schwangerschaftstest gemacht, und der war dann positiv. Und es hat uns beide dann extrem gefreut. Das war wirklich so wie so ein kleines Wunder, weil wir beide damit niemals gerechnet hätten. Deswegen, es war nicht geplant, aber es war auf jeden Fall gewollt. Und es war auch zu einer Zeit, meine Tochter, die sind 2 Jahre, ein bisschen über 2 Jahre auseinander, ist auch ein idealer Zeitpunkt. Dieses eine Kind ist gerade schon so aus dem Gröbsten fast raus.
Findest du 2 Jahre ist ein guter Abstand?
3 Jahre ist eigentlich ideal. Also ich finde 3 Jahre, wenn ich jetzt nochmal zurückgucken würde, würde ich sagen 3 Jahre, also in dem Moment, wo du nur noch ein Kind wickeln musst, ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt.
Also 4.
Ja, bei uns war schon so 3, 3,5. Also das darf am Anfang noch beides sein. Wie
ein großes Kind, was noch in die Windeln scheißt.
So mit 6 Jahren.
Der Lehrerin das noch so mit auf den Weg geben beim Elternabend.
Aber also wir haben hier so ein Thema.
In der Pause könnten sie schon ein bisschen gründlicher.
Aber ich finde, das ist ein Thema, da gibt es auch ganz viele Meinungen. Also bei uns, Hannes hat 2 Kinder. Wir sind noch am Überlegen, ob wir ein zweites möchten.
Ja.
Unsere Tochter ist jetzt 5, also wäre dann ja der Abstand logischerweise auch ein bisschen größer. Mhm. Ich finde es total gut, dass der Abstand größer ist, aber es gibt auch viele, die sagen, nee, ist viel besser, wenn sie zusammen sind, aber da gibt es ja auch kein jetzt Geheimrezept, was jetzt am besten ist. Das kommt auch sehr auf die Kinder an.
Also. Aber ich meine, du willst ja Kinder haben, aber du willst auch vor allem deine Ruhe haben als Eltern, und darauf läuft ja dann irgendwann alles hinaus. Du hast dann Kinder, die nerven dich eigentlich die ganze Zeit und musst dich ständig um die kümmern. Und wenn du dann wenn du die zu weit auseinanderhältst, musst du ja alles nochmal von vorne machen. Deswegen war ich sehr froh, dass sie so nah beieinander sind, weil man so viele Prozesse zusammen abwickeln konnte und die jetzt beide in einem Alter sind, wo sie schon sehr, sehr eigenständig funktionieren, sodass man dann die schöne Zeit genießen kann. Und damit beantwortet sich eigentlich auch die Frage nach dem dritten Kind. Das haben wir lange hin und her überlegt, und hätte eigentlich krass Bock drauf. Aber worauf ich keine Lust mehr habe, sind die ersten 3 Jahre. Also die sind zwar irgendwo auch schön, aber wenn ich das so abwäge und denke so, dieses Wickeln, dieses Rumgeschrei, dieses wenige Geschlafe, all diese ganzen Themen, gerade wenn man sich in der Beziehung die Sachen teilt, auch wenn natürlich meine Frau einen größeren Anteil übernommen hat, schläft man trotzdem schlechter und hat trotzdem diese stressigen Phasen. Und wir haben uns jetzt eigentlich dagegen entschieden.
Also für dich beginnt die schöne Zeit ab 3?
Also es ist hart gesagt, natürlich habe ich die Zeit vorher auch genossen, aber wenn ich jetzt so zurückgucke oder in die Zukunft gucken würde mit nochmal einem dritten Kind, also natürlich würde ich das trotzdem genießen, aber ich genieße jetzt gerade auch die Zeit, wie es ist, nämlich dass man mit den Kindern ganz anders interagieren kann, dass man, mein Sohn hat angefangen mit Fußball, dass man sich dafür ganz anders begeistern kann, dass ich mit denen auf einer ganz anderen Ebene reden kann, dass wir Humor ganz anders teilen können, und ein Baby ist halt ein Baby, da bist du halt 100% die Person, die dem Kind Aufmerksamkeit schenken muss. Auf der anderen Seite, und das war so ein Argument für doch noch ein drittes, was ich lange mit meiner Frau diskutiert habe, würde ich es auch gern eigentlich beobachten, wie meine Kinder, die ja schon etwas älter sind, mit einem Säugling umgehen würden, und die hätten dann auch nochmal die Chance, uns als Eltern zu erleben. Und das finde ich eigentlich ein sehr faszinierendes Bild. Das wäre bei deiner Tochter auch so, die ist 5 Jahre, hast du gesagt, ne? Und die würde euch als Eltern nochmal ganz anders erleben und sagen, ach krass, guck mal hier, so sind meine Eltern auch mit mir umgegangen. Also das ist auch nochmal eine Chance, die das beinhaltet, die gerade wenn man den Abstand größer macht, sehr, sehr spannend ist.
Und wahrscheinlich ist man dann auch ein bisschen anderer Papa, als man vor 5 Jahren war, weil man andere Sachen gelernt hat. Wie ist das bei dir oder bei euch, Jakob? Ihr seid jetzt nicht zusammen, aber kannst du dir generell ein zweites Kind vorstellen?
Mit ihr, da müsste ich ja dann nochmal mit ihr schlafen. Irgendwie ist das so abstrakt. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich sie unattraktiv finde, aber diese Vorstellung, dass wir nochmal miteinander Sex haben, ist super, super abstrakt.
Wie mit der eigenen Schwester.
Ja, ich würde jetzt eher sagen, so wie mit einer Nachbarin, so die einfach schon seit Jahren im Haus wohnt und wo man sich denkt, so nee, das passt einfach nicht. Und deswegen, also der Part, den stelle ich mir komisch vor, aber so eine künstliche Befruchtung vielleicht, weil das Elternsein ist für mich super schön.
Mit deinem Samen oder mit einem Fremdsamen?
Nee, schon mit meinem Samen. Warum denn mit dem Fremdsamen?
Weiß ich nicht, vielleicht, ich würde hier gerne nochmal ein bisschen
einfach die Nachbarschaft so ein Reagenzglas und so durchschütteln. Wer auch immer es wird.
Wir sammeln.
Gute Reise.
Wir nehmen eine Sammelbestellung auf.
Der Becher, der dann runtergeht vom ersten. Oh, ich war gestern feiern. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, aber egal.
Wer ist der Vater? Wir wissen es nicht. Das Haus.
So ein Familienhaus. Ja, das Haus, so heißt das Kind dann auch. Nee, aber ich kann mir super gut vorstellen, nochmal Papa zu werden. Steht eigentlich auf meiner inneren Liste. Ich finde, man hat ja so eine innere Lebensliste. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wer die Mutter ist.
Wie ich das anstellen soll.
Machen wir eine Ausschreibung. Ja.
Aber ich denke mir so, es hat jetzt zumindest das Elternsein so gut geklappt. Das ist so ein Gewohnheitsding schon fast. Und meine Tochter wünscht sich so sehr ein Geschwisterchen, dass wir jetzt so eine lebensechte Puppe gekauft haben.
Habt ihr es doch.
Ja, und die fährt mit Lastenrad und das ist so, natürlich hat sie jetzt keinen eigenen Helm oder so und dann sitzt so ein Baby immer angeschnallt im Lastenrad und alle sind so super geschockt oder wenn sie die einfach nur so auf dem Schoß hat und die sieht so wirklich real aus.
Hast du schon mal Unfall mit der gespielt, die so halb rausfallen lassen?
Nein, das darfst du nicht machen. Also da achtet meine Tochter drauf, dass ich die immer wie ein richtiges Baby halte und die schläft, ich muss sie jetzt am Wochenende ein Puppenbett bauen. Also wirklich, das ist ein neues Familienmitglied.
Wie
also,
heißt es? Hat es einen Namen?
Es hat so einen Namen, dass es Mädchen und Junge sein kann. Es wechselt auch immer wieder die Rollen. Und wenn ich verwechsel, dass sie ein Mädchen ist, dann kriege ich immer, nee, sie ist ein Junge. So war es. Siehst du,
schon verwechselt.
Naja, auf jeden Fall ist sie ein wichtig. Ich habe bereits zwei Kinder. Ah, ja. So ist es nämlich.
Um nochmal an diesen Punkt anzuschließen, wenn du jetzt ein zweites Kind bekommen würdest, ja. An welchen Punkten wärst du ein anderer Papa?
Ja, also ich glaube, ich würde meine Angst nicht so mich blockieren lassen am Anfang. Ich hatte, glaube ich, viel Angst. Ich würde die Zeit von Anfang an mehr genießen. Ich habe mein Leben sukzessive immer mehr auf die Familie eingestellt in den letzten Jahren und meine Prioritäten verändert. Und das hat aber auch eine Weile gebraucht bei mir. Also, dass ich am Anfang immer noch mein Prio mehr auf meinen Beruf hatte, weil das war so meine Partnerin, meine Freunde, alles in einer Funktion. Also ich glaube, ich habe mir viel Erfüllung über den Beruf geholt und mittlerweile habe ich viel mehr Erfüllung über die Familie. Meinen Beruf liebe ich immer noch, ne? Ich würde auch sagen, dass ich eine Berufung ausführe, aber trotzdem merke ich, dass so ein entspanntes Wochenende oder auch unter der Woche die Zeit mit meiner Tochter einfach total wichtig ist oder dass ich so einen Urlaub genieße und ich denke, ey, wann kann ich wieder meiner Arbeit nachgehen, ne? Am Anfang, würde ich sagen, war das immer so ein bisschen dabei, dass ich mich erstmal umgewöhnen musste und dachte so, ja, okay, ist ja alles ganz schön und gut hier, aber wann kann ich denn wieder mein Ding machen?
Ja.
Und das ist weg und das, glaube ich, schlägt sich auch auf mein Vatersein wieder.
Kam das mit der Zeit oder musstest du aktiv, hast selber festgestellt, oh, ich muss es jetzt ändern, das geht so nicht?
Also beides, ne? Ich glaube aber, es kam mehr mit der Zeit und mit der Bewusstwerdung, was für mich im Leben zählt, ne? Ich glaube, jeder, der innerlich seine Werte klar hat, der weiß, was bringt mich denn in ein erfülltes Leben, was bringt mich denn zu meinen Werten. Und ganz, ganz großer Wert für mich war eigentlich schon immer Familienleben. Weil wenn ich so gucke, am Ende meiner Tage werde ich sicher nicht bereut haben, dass ich zu wenig gearbeitet habe. Also ich habe noch nie einen auf dem Sterbebett gehört, der gesagt hat, also was ich wirklich zutiefst bereue, ist, dass ich die ganzen Termine sausen lassen habe, um eine gute Zeit mit meiner Familie zu haben. Umgekehrt habe ich aber schon ganz, ganz häufig gehört, dass und das auch so von so großen Psychologen, die ich sehr bewundere, wie Gabor Maté, dass sie ihre Familie nicht so richtig erlebt haben, dadurch, dass sie immer über Familie geredet haben, aber es nicht selber gelebt haben in dem Ausmaß. Und das möchte ich nie. Ich meine, Statistiken zufolge verbringt man bis zum 12. Lebensjahr 75% der Zeit, die man mit seinen Kindern verbringt.
Ja, hat mich ganz schön geschockt, diese Statistik.
Mhm. Fucking hell.
Also, ich habe nur noch 4 Jahre.
Du hast noch 4 Jahre für die 75%. Ich glaube, wir als Eltern können da natürlich auch immer Einfluss drauf nehmen, indem man dicke Urlaube sponsert und sagt, hey, habt ihr Bock? Nein, aber und ich möchte einfach in der Zeit da sein, präsent sein. Und auch mit den ganzen Sachen, die unangenehm sind. Aber es hilft mir, mir das bewusst zu machen, um auch in diesen blöden Momenten präsent zu sein. Und davon gibt es ja reichlich.
Die 75% übrigens sind offensichtlich nicht gleich verteilt. Also das fällt mir jetzt auf. Ich war schön naiv. Natürlich kann ich in den letzten 4 Jahren nichts mehr aufholen, was ich vorher vielleicht nicht geschafft habe. Also es wird hinten raus immer dünner. Mhm. Diese 75% sind, glaube ich, vor allem an den Anfang.
Ja, das ist so eine Kurve, die runtergeht und einfach irgendwann flach ist, so ja. Ab 25. So einmal so ein Ausschlag jedes Jahr zu Weihnachten.
Ja, genau.
Aber wie oft seht ihr eure Eltern?
Also ich sehr wenig. Also was heißt, also vielleicht so einmal im Monat. Zurzeit sogar teilweise sogar noch weniger, wird auch von meinem Vater vor allem immer wieder kritisiert. Also was heißt, er äußert sich und ruft an und sagt, es ist total schade, dass wir uns so wenig sehen.
Wir hören uns doch gerade.
Und es ist, ich sag noch, es ist schade.
Macht also dir das dann Druck oder?
Es hat eine Zeit lang auf jeden Fall mehr in mir ausgelöst. Aber ich habe vor allem ein Pflichtgefühl irgendwie immer gespürt und ich habe dann gemerkt, diesem Pflichtgefühl möchte ich gar nicht so nachgehen. Und wenn es von mir nicht so ein innerer Wunsch ist, und es war eine Zeit lang ein sehr großer Wunsch in mir, dass meine Kinder mehr Zeit mit meinen Eltern verbringen, aber irgendwie musste ich dafür immer sehr viel kämpfen und versuchen, die Termine zu organisieren und alles irgendwie drumherum zu planen, um dann am Ende dann doch irgendwie mit dabei zu sein, was nicht so schlimm ist, aber dann hatte ich trotzdem das Gefühl, irgendwie habe ich das hier alles organisiert und das ist irgendwie meine Zeit, die ich sozusagen noch zusätzlich mit euch teile, mit meinen Kindern, obwohl ihr eigentlich nur die Kinder sehen wolltet. Das war so ein krasses Missverhältnis. Und ich habe mich dann irgendwann sehr entspannt und meinte, okay, wenn ihr den Wunsch habt, ich bin da, ich habe auch die Zeit, aber ich möchte auch, dass ihr Dinge organisiert, uns einladet, mit den Kindern einen Ausflug plant, mit uns einen Ausflug plant oder auch proaktiv auf mich zugeht, hey, wir würden gerne am Wochenende vorbeikommen. Und das passiert leider zu wenig. Und das ist da bin ich mittlerweile in einer sehr entspannten Haltung, dass ich weiterhin, glaube ich, zugewandt bin, aber nicht mehr so da reingehe. Und das ist auch okay, aber um diese Sterbebett-Nummer nochmal aufzumachen, ich erwisch mich schon manchmal, dass ich mir überlege, wie wäre das wohl, wenn ich jetzt in 30 Jahren in meinem Sterbebett liege und mich frage, hey.
In 30 Jahren willst du schon sterben?
Ja, das glaube ich, reicht dann auch irgendwann.
Sind wir nicht alle froh, wenn das hier schneller vorbei ist?
Ja, vielleicht 40.
Und also, wir würden uns freuen, wenn es noch ein bisschen länger
dauert. Ja, genau. Ob ich dann mich fragen würde, hey, war das vielleicht doch zu wenig proaktiv von mir.
Du liegst aber mit deinen Eltern zusammen auf dem Sterbebett, wenn genau. Du in 30 Jahren schon stirbst.
Wahrscheinlich, ja. Und die andere Frage ist ja, ich glaube, die stellen wir uns alle, wir wünschen uns ja hoffentlich alle, dass unsere Kinder, wenn wir irgendwann mal in 20 Jahren nicht mehr mit denen zusammenleben, dass die auf uns zukommen und sagen, hey Papa, hey Mama, wollen wir am Wochenende gemeinsam essen oder wir würden gerne mit unseren Enkeln vorbeikommen und würden uns nicht wünschen, ja, nee, wir haben jetzt gerade keine Zeit und wir wollen, ja, in einem halben Jahr vielleicht wieder. Und ich frage mich halt, inwieweit das mit reinspielt, wenn ich das nicht vorlebe. Ne? Zum Glück lebt es meine Partnerin vor, da ist sehr viel Kontakt mit den Großeltern.
Jeden Tag.
Eigentlich jeden Tag.
Aber gut, seine Schwiegermutter auch. Ist auch meine Liebhaberin und seine unsere Buchhalterin. Bleibt alles in der Familie.
Ja, und von daher hoffe ich, dass zumindest, wenn ich mit meiner Frau zusammenbleibe, mich an sie ranheften kann, dass wenn die Kinder dann kommen sie wenigstens zu ihr.
Aber es hat doch, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun. Also klar, wir hoffen uns alle oder wollen alle eine gute Beziehung zu unseren Kindern und dass sie sich öffnen und zu uns kommen und einfach, dass man Dinge, die einen was angehen, miteinander teilt. Aber ich glaube, um bei diesem Bild zu bleiben, dass du dir das dann ja auch erhoffst, wenn du mal älter bist. Mhm. Das hat doch dann, glaube ich, auch viel mit dir dann zu tun, wie cool du auch dann und mit deinem Leben bist, oder? Also, dass du es vielleicht dann, wenn du mit deiner Frau dann später, wenn ihr zum Beispiel eine gute Beziehung habt,
ja.
Und ihr einfach auch die Zeit, die ihr allein oder miteinander verbringt, schön ist,
ja.
Dann hast du das vielleicht noch nicht so sehr, oder?
Genau, die Frage, die stelle ich mir halt jetzt auch. Jetzt wünsche ich mir das in der Zukunft, dass meine Kinder uns besuchen kommen. Vielleicht wünsche ich mir das ja gar nicht. Vielleicht
doch, Alter. Natürlich.
Ja, schon.
Ja, 100%.
In der Häufigkeit?
Mal, doch, klar. Was gibt es Geileres, als Großeltern weiter in einem super engen Kontakt mit seinen Kindern zu sein? Frag mal meinen Vater, frag mal meine Mutter, was sind die schönsten Zeiten? Sind die sie mit uns verbringen.
Ja, aber also da auf deinen Vater nochmal zurückzukommen, der findet es schön und genießt es.
Ja
aber
gut, er ist kein Proaktiv-Dad. Er
exakt.
Ist Passiv-Dad.
Das heißt, und dann würde meine Argumentation schon greifen, vielleicht ist es was ich als angenehm empfinde, aber vielleicht ist der Wunsch gar nicht mehr so stark, dass man das auch forciert, sondern es ist, wenn es passiert, ist es okay, aber wenn nicht, lebt halt jeder sein eigenes Leben.
Wie ist es bei euch? Sind eure Eltern Proaktiv-Dads oder Moms oder passiv? Bei mir ist es so, Mom ist proaktiv, auf jeden Fall. Mehr als proaktiv Mom, Tagebuch Mom.
proaktiv heißt, anrufen, hey, können wir nicht mal kommen, können wir nicht was machen?
Ja, oder auch sagen, hey, ich hätte mal Lust, dich wieder zu sehen, wir haben jetzt lange schon nichts mehr gemacht zusammen. Oder auch sagen, sie planen Urlaube, ne? Dass man, hey, wir fahren da und dahin, habt ihr nicht Lust, euch anzuschließen? Oder auch mal eine Nachricht. Und dann gibt es Passiv-Dad oder Mom, aber ich erlebe es häufiger immer durch die Bank weg bei Vätern. Warum hast du dich die letzten 2 Jahre nicht gemeldet? Du hast dich auch nicht gemeldet.
Nee, ich würde sagen, eher beide proaktiv und wir auch. Wir leben zwar nicht in einer Stadt, aber auch einen über WhatsApp und Telefon engen Kontakt haben und auch auf jeden Fall Fien und ich, also meine Freundin und ich, auch beide sehr Familienmenschen sind und auch dann dadurch, dass ich aus einer Patchwork-Familie dann komme und Fienes Eltern sind noch zusammen, gibt es sozusagen dann immer auch 3 Großelternstationen.
Perfekt.
Perfekt, the more the merrier. deswegen ist es teilweise schon auch, da auch alle in Leipzig sind, wenn man dann auch mal zum Beispiel Weihnachten, Ostern auch da ist. Auch teilweise Weihnachten ist schon auch gut durchgeplant.
Weint man immer.
ja, stimmt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, eigentlich alle proaktiv. Wie ist das bei dir, Hannes?
Das kann ich gar nicht so richtig sagen, weil das Verhältnis ist schwierig zu beschreiben, weil wir uns eh super oft sehen. Wir sehen uns eh pauschal fast jede Woche mindestens. Und alle großen Urlaube, die länger als eine Woche waren in den letzten 10 Jahren, war immer ein Elternteil dabei. Ich fand super gern meine Eltern in den Urlaub, weil es einfach super entspannt ist, kümmert sich super sweet um die Kids. Meine Mama passt jede Woche einmal auf meinen Sohn auf.
Fannys
Mama. Ist mega geil. Fannys Mama ist, die hat tausende Termine, da muss man schon mal nachfragen oder sie fragt nach, da pennt unser Sohn vielleicht einmal alle 2 Monate. Aber wir waren jetzt gerade mit denen einen Tag weg, also wir sind eh, das ist so verbandelt, das ist nicht.
Ja. Bei dir ist es so, deine Schwiegereltern?
Also bei mir ist es so, dass mein Vater proaktiv nachfragt.
Aber nichts macht.
Aber der nie in die Handlung übergeht. Es ist so, ich würde gern mal wieder und damit bleibt's. Und das ist das, was ich vorhin schon beschrieben habe. Es ist so ein, der Impuls, der Wunsch ist irgendwie da, aber der Impuls, das auch umzusetzen, kommt nicht.
War ja auch von Berufs wegen eher ein Theoretiker, oder?
Ja, exakt. Bei meiner Mutter bin ich wirklich teilweise auch erschrocken, da kommt wirklich gar nichts. Also es ist so das war von Anfang an sehr, sehr dünn. Krass. Das ist auch eine Diskussion gewesen mit meiner Frau, die dann auch irgendwann immer wieder gesagt hat, dass sie schon gesagt hat, ich habe gar keine Lust mehr, die einzuladen und sie auch gesagt hat, ja, kommt einfach, es also sind auch so Kleinigkeiten, mal aus dem Urlaub was mitbringen oder weiß ich nicht, oder eine Karte schreiben im Urlaub, wo ja Kinder sich krass drüber freuen, zumindest mal, hey, da gibt's noch jemanden. Und das ist auf der Seite meiner Schwiegereltern ganz anders, die sind super proaktiv, also teilweise, also vor allem die Mutter, teilweise, also nicht zu viel, das würde ich nicht sagen, aber wo ich mir schon manchmal denke, wow, da könntest du ja mal eine Scheibe abschneiden, so Ideen, so, ach krass, stimmt, natürlich könnte ich mal mit den Kindern in das und das Museum gehen, da bin ich gar nicht drauf gekommen und so als Ausflugplan, offensichtlich, schon faszinierend.
Aber finde ich krass, ich meine, Lukas, du bist ja auch, ihr habt ja nicht nur den Vater-Podcast, du hast ja auch einen Psychologie-Podcast unter anderem, aber das ist zum Beispiel eine Frage, die ich mir auch stelle, weil was du gerade gesagt hast, das ist mit dem Vater von Fanny so, der quasi, den sehen wir regelmäßig alle paar Monate mal, aber es ist jetzt nicht, dass er fragt, wie geht's den Kindern, und wenn wir ihn sehen, dann sagt, ach ja, hi, du bist ja süß, und dann war's das auch.
Mit so einem Stockpferd.
Aber also ich find's ja krass, dass ich meine, das ist ja deine Mama, das sind ihre Enkelkinder, warum ist das so, dass sich Großeltern nicht mit den Kindern so identifizieren können, dass sie nicht so groß interessieren scheint?
Du darfst dann, glaube ich, mal deine Frau fragen, wie das mit ihrer Beziehung mit ihrem Papa war.
Sie meint, der war super lieb und herzlich, mit der hat super viel gespielt und so.
Dann ist es manchmal die absolute Zeit, die dann tatsächlich verbracht wird. Die braucht es auch, um eine emotionale Beziehung aufzubauen. Und vielleicht ist er auch gerade in einer Lebensphase, wo es viel in seinem eigenen Leben gibt, was sich verändert hat und wo er ganz, ganz großen Fokus auf sich hat. Ich kenne ihn ja nicht. Ich müsste das dann nochmal genauer untersuchen, weil so aus der Ferndiagnose heraus.
Schwierig.
Gib mir einfach sein Login auf sein E-Mail-Postfach.
Also ich kann es zumindest stellvertretend für meine Mutter so ein bisschen beantworten, die schon immer und glaube ich auch verstärkt in den letzten Jahren sehr sich mit sich selber auseinandersetzen muss und da wenig Kapazitäten hat, darüber hinauszugehen. Also die ist jemand, die auch sehr viel nachdenkt, sehr viel grübelt, sehr viel vielleicht auch anzweifelt und natürlich ist es nicht jetzt stellvertretend für deinen Schwiegervater, aber vielleicht ist es auch, man muss für sich die Kapazitäten haben, und mit sich im Reinen sein, um auch im Außen agieren zu können. Und wenn du das nicht bist, dann bist du so sehr bei dir, dass dir viele Dinge auch gar nicht auffallen oder auch gar nicht einfallen. Also eine Karte zu schreiben, ich glaube, da ist meine Mutter auch im Urlaub zu sehr bei sich einfach, dass sie auf die Idee kommen würde, das würde den Kindern gefallen. Ja,
ich glaube, es gibt Leute, die machen im Alter emotional auf und dann gibt es Leute, die machen im Alter emotional zu. Und häufig passiert dieses emotionale Zumachen eigentlich aus einer Verbitterung über das eigene Leben. Und dann willst du auch nicht mehr andere Leute reinlassen, weil das dich natürlich immer daran erinnert, an diesen Schmerz, den du eigentlich versuchst zu vermeiden. Und das kann ein Effekt sein, aber
spannender Punkt.
Ja, ich würde den vielleicht deiner Mama ein Stück weit geben.
Ja, ja, also auch die Freude für andere
bloß nicht.
Müsste ja.
Aber gut, das kenne ich auch gut.
Beinhaltet ja auch, ich bin mit mir im Reinen und gönne dem anderen was. Und sobald ich das nicht kann, weil ich mit meinem eigenen Leben unzufrieden bin, weil ich da hätte ja auch noch und hätte hier und hätte da und
wir hatten damals gar keine Lastenräder.
Dann kann ich das dem anderen auch nicht gönnen. Oder kann ich zumindest, habe ich nicht so viel Interesse und Lust daran teilzunehmen vielleicht.
Schade.
So. Ja, absolut schade. Aber es ist auch, also ich bin damit im Reinen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da einen krassen Groll hege. Eine Zeit lang war ich schon so, boah, ey, ich würde mir da einfach mehr wünschen. Und dann habe ich es auch angesprochen und immer wieder. Und dann habe ich gemerkt, ich kann aber auch nicht meine Eltern verändern, sondern ich kann das nur benennen. Und wenn sie das dann, und ich kann auch nur bedingt Hilfestellungen leisten und muss dann auch immer bei meinen Kapazitäten gucken. Damit geht es nicht darum, dass ich nicht die Zeit habe, sondern wie viel möchte ich mich da auch einbringen. Und habe dann irgendwann für mich festgestellt, also für mich passt es jetzt auch so. Es ist jetzt auch, wir sehen uns, weiß ich nicht, sowieso zu den Standardterminen eh. Ne? Es gibt diese klassischen Ostern, Geburtstage, was auch immer. Und wenn man die alle zusammennimmt, dann sind es trotzdem irgendwie 6, 7, 8 Termine im Jahr. Und das ist dann auch okay. Also es ist jetzt nicht, dass wir uns gar nicht sehen. Ne?
Ich möchte gerne noch mit euch über ein Thema sprechen, was uns beiden nächstes Jahr bevorsteht.
Vasektomie.
Vielen Dank für die wunderbare Einleitung.
Und damit ein kleiner Gruß an unseren Sponsor.
Wer soll das sein?
Eben ja dann nicht mehr Einleitung quasi.
Ich weiß nicht, ob ihr die Podcast-Folge gehört habt, im Hotel Matze mit Jakob Hein, fand ich persönlich sehr gut. Er sprach über diese beiden großen Umbrüche, nämlich Schule und Pubertät. Und ihr habt jetzt, oder du bald, und du hast es schon so ein bisschen, die Schulerfahrung. Um ganz offen zu sein, mir oder uns kraut so ein bisschen, weil es das Thema früher aufstehen. Ich bin auf jeden Fall keine Lerche, ich bin eine Eule. Ich frage mich rückblickend auch, wie ich es 12 Jahre geschafft habe.
Das frage ich mich auch wirklich.
Das frage ich mich auch so früh, an einem Ort zu sein, wo ich auch im Rückblick immer das Gefühl hatte, dass ich zwischen 7:30 und 10 nicht wirklich da war. Ich sehe mich noch so halb so auf der Bank liegen und dann kam irgendwie Plattentektonik. Und ich würde gerne mal von euch wissen, wie, oder von dir jetzt, wie war das bei euch, Max, also bei dieser große Umbruchschule, war das so krass, wie ich es mir vorstelle oder was eigentlich?
Also erstmal, eure Kinder, sind es auch Eulen? Stehen die auch erst immer um 9 Uhr auf oder?
Ja, also unsere Tochter schläft auf jeden Fall immer so bis um 8.
Ach krass.
Mega praktisch.
Gegen 7 bei uns. Ja genau, 7 ist es bei uns auch.
Einmal mit einem Elektroschocker geweckt, ey, und die sind richtig, da muss man nur an der Tür rütteln.
Weil ich bei, ich bin jetzt auch keiner, der super gerne morgens früh aufsteht, aber das hat sich über die letzten Jahre so eingespielt, dass ich zwischen 6 und 7 immer aufstehe, weil die Kinder zu der Zeit aufstehen und es dann auch hat, mittlerweile stehe ich selbst, wenn ich frei habe, auch nicht viel später auf, dann wird es maximal 8. Und von daher war das mit der Schule, was das frühe Aufstehen angeht, gar nicht so ein Riesenthema. Was, glaube ich, schon nochmal die krasse Umstellung ist, dass Schule die Kinder ganz anders beeinflusst, als es die Kita ist, die ja eher so, ja, wir machen mal hier ein bisschen und da wird hier gemalt und da gebastelt und hier gespielt. Und gerade wenn man die Kinder auf eine Regelschule gibt und nicht auf eine alternative Schule, ist man dann sehr schnell auch damit konfrontiert, dass man sich in diese Strukturen hineinbegeben muss. Also, dass es halt einen festen Stundenplan gibt, feste Zeiten. Bei uns ist es ganz angenehm, dass es zum Beispiel keine Hausaufgaben gibt bis zur 3. Klasse. Das fand ich super geil, dass sozusagen alles wird in der Schule gemacht und was nicht geschafft wird, wird dann am nächsten Tag wiederholt. Das wird versucht, darauf zu achten, dass alle ungefähr auf dem gleichen Stand sind. Aber es ist auch krass zu sehen, wie sehr das meine Tochter vor allem auch beeinflusst, wie sehr der Schulalltag auch das Leben nochmal verändert hat. Also wie strukturiert auf einmal alles werden muss und sich das auch in den Alltag integriert. Also wir machen jeden Sonntag, es ist gerade wieder so gewesen, haben wir so einen Wochenplan für beide Kinder, wo die sich selber mit Klett einkleben, was so die ganze Woche passiert. Und wenn ich das immer sehe, wie voll das schon ist, allein durch die Schule und Hobbys, ist es schon krass, was dann auf einmal passiert, von jetzt auf gleich. Vorher war alles so, ja, morgen kommt ein Freund und dann gehst du mal nicht in die Kita, weil der Tag nicht so gut ist oder weiß ich nicht. und dann auf einmal muss alles so passieren. Und trotzdem ist es auf der anderen Seite auch hilfreich gewesen, weil die Struktur auch einem selber nochmal eine Struktur gibt. Also du weißt, also es ist jetzt eher sogar, würde ich fast sagen, mit zwei Kindern, ich freue mich sogar darauf, dass mein Sohn jetzt auch ab Sommer in die Schule gehen wird, weil ich dann weiß, beide Kinder sind in diesem Rhythmus. Jetzt haben wir eben diese unterschiedlichen Rhythmen, die eher dafür sorgen, dass es manchmal so ein bisschen auseinanderfällt, das Kartenhaus, weil man dann sagt, ach, der eine muss nicht und der andere muss aber. Von daher, glaube ich, wird es dann sehr angenehm und das frühe Aufstehen ist jetzt für mich so nicht so ein Thema. Und Pubertät, das ist ja die andere Frage. Ich habe lange in der Jugendhilfe gearbeitet und nur mit pubertierenden Kindern zu tun gehabt. Und ich rede mir heute immer noch ein, dass ich hoffe, dass die Pubertät kein Problem für mich wird, weil ich so oft mit diesen Jugendlichen zu tun hatte, die genau diese Ausraster hatten, ständige Emotionsausbrüche, logisches Denken, logische Konsequenzen überhaupt nicht nachvollziehbar waren. Und meine Frau sagt auch immer scherzhaft, Pubertät machst du dann. Und ich glaube und ich hoffe mir, dass die Bindung und die Beziehung, die man zu seinen Kindern über die Jahre aufbaut, dann auch dazu führen kann, hoffentlich, dass zumindest in der Pubertät, die wird trotzdem heftig werden, man in so sehr in Beziehungen sein kann, dass man auf einer anderen Ebene mit den Kindern in Kommunikation bleibt. Wie es zum Beispiel bei mir der Fall war, ich war jetzt nicht super krass in der Pubertät, aber ich hatte wirklich auch kein Bedürfnis und keine Lust, mit meinen Eltern darüber zu reden. Und wenn ich so zurückgucke, gab es aber auch davor nicht unbedingt immer die Räume, bestimmte Themen besprechen zu können. Also klar, es wurde über, mit meiner Mutter habe ich sehr viel über Emotionen geredet, aber wenn es darum geht, hey, der Körper verändert sich oder über Liebe generell zu sprechen, zu anderen Menschen oder auch meine erste Freundin, das habe ich mit meinen Eltern nicht besprechen können. Und ich hoffe schon, dass wir den Raum aufgemacht haben, dass das zumindest im Bereich des Möglichen liegt und dadurch vielleicht auch viele Sachen anders aufklären können mit den Kindern. Das ist so meine große Hoffnung, aber mal sehen, wie es wird.
Wie ist das bei dir? Wie bereitet ihr euch als Eltern auf die Schule vor?
Wir mussten erstmal die richtige Schule finden. Ich wohne ja in Kreuzberg und meine Tochter sagte immer, ich will hier nicht mehr wohnen, hier sind nur Verrückte. Und die redet auch von Kristall und ich musste erstmal checken, was Kristall ist. Crystal Meth. Und da gibt es ja auf
dem Spielplatz. Sechsjährige.
Ja, aber sie nimmt es noch nicht, keine Sorge. Genau. Das heißt, wir haben so eine kleine Enklave gefunden, wo wir sie hinschicken können. Ist tatsächlich eine Waldorfschule, wo sie hingehen wird. Mhm. Als ich das erste Mal das Video von denen gesehen habe, musste ich tatsächlich angefangen zu weinen, weil ich dachte, wenn das wahr ist, was die Lehrer da so von sich geben.
Hast du wirklich geweint?
Ja, das war so ein unglaublich schöner Ort. Also was die so erzählt haben, das hat alles so mit meinem pädagogischen Verständnis übereingestimmt, dass man Kindern oft Vorschussvertrauen geben muss. So. Ja. Und dann finden sie ganz viel ihren Weg. Und dann dachte ich mir so, in meiner Schule, meinen Lehrer würde ich sagen, es gab ein paar, aber viele haben mir auf jeden Fall kein Vorschussvertrauen gegeben. Vielleicht berechtigt, aber anderes Thema. Genau, und ich freue mich total drauf, dass sie da hingehen wird. Ich glaube, das wird geil. Also klar hängt es auch immer vom Lehrer ab. Ne? Du kannst eine krass geile Schule haben und dann kommt ein so ein Kecko-Lehrer, der gar keinen Bock mehr hat und denkt, er reißt hier noch seine letzten 10 Jahre runter. Ja. Und dann gibt es krasse Kackschulen, wo du denkst so, ja, also meine Tochter wird euch gut tun. Und dann ist es ein geiler Lehrer oder eine geile Lehrerin da, die alles rausreißt. Ja. Und es gibt so krasse Lehrer, die so engagiert sind. Und dann gibt es wirklich so Lehrer, wo du dir denkst, bitte, bitte such dir irgendwo in der stillen Verwaltung einen Job, wo du Zahlen hin und her schiebst.
Ja.
Und beides gibt es. Und ich kann es verstehen, ey, Lehrerjob, auch Erzieherjob ist so krass wichtig. Und wie das so unterm Radar läuft teilweise noch in Deutschland. Also sowohl monetär, ne, als auch so von der Anerkennung. Also wenn jemand Arzt ist, deine Mutter ist ja Kinderärztin, ne? Dann sagt sie immer, oh ja, okay. Aber wenn du sagst, du bist Erzieher, dann sind alle, Erzieher, okay.
Ja, gut. Ja. Ich finde, es hat sich voll geändert, aber in den letzten Jahren.
Ja, ja, ich finde, den Shift gibt es immer noch.
Bisschen, aber ich finde, es hat sich schon geändert.
Ja, wir sind auf einem Weg des Wandels.
Zumindest in der Wahrnehmung, nicht im Finanziellen.
Okay, und ich erzähle das auch alles nur, leider nicht. Dass die Erzieher und die Lehrer von meiner Tochter das hören werden und dass sie eine gute Pole Position hat in der neuen Schule.
Ja, wir müssen die unbedingt zur besten Lehrerin stecken, sonst kriegen wir da einen richtig auf den Weg. Wir kriegen
die Schelte im Podcast.
Aber dann gehst du eigentlich relativ angstfrei rein oder hast du auch irgendwo ein Thema, zum Beispiel auch neue Klassenkameraden? Ich finde zum Beispiel das Thema Mobbing, also sowohl, dass das eigene Kind nicht mobbt, aber auch, dass es nicht gemobbt wird. Das sind ja dann schon in einem neuen Klassenverbund, wo du auch nicht weißt, okay, wie sind denn da so die anderen, finde ich, sind schon auch Ängste, die zumindest auch bei mir dann manchmal hochkommen.
Ja, in der Waldorfschule wird nicht gemobbt, die machen dann was Handwerkliches.
Machen den Baseballschläger.
Da mal was genäht oder so. Und dann ist es mit dem Mobbing auch ganz schnell vorbei.
Ja, aber da muss man wirklich seine Hand aufs eigene Herz legen. Hätte man ein größeres Problem damit, wenn das eigene Kind mobbt oder gemobbt wird.
Ah, ich weiß gar nicht, da bin ich mir nicht so sicher.
Ja?
Ja, weil oft, also in der Nachbarin hat gerade erzählt, dass ihr Kind gemobbt wird und ich weiß auch von wem, den kenne ich auch und die sagt auch, dass das, also ich glaube nicht, dass die Mobberkinder und die Eltern es einfacher haben. Also, weil wenn du.
Naja, die Kinder, die mobben, haben es sowieso nicht einfach. Die mobben ja aus einem bestimmten Grund. Die mobben, weil sie etwas in ihrer Kindheit erleben, wo sie eine wirkliche Ohnmachtserfahrung haben und dann wieder ein Dominanzgefälle erzeugen wollen.
Und wenn du jetzt ein reflektiertes Elternteil bist und eigentlich weißt, okay, das ist nicht das, was ich mit meinem Kind hervorrufen wollte und dann hast du auf einmal ein Kind, was mobbt, ich glaube fast, dass es schlimmer ist, ja, als wenn du ein Kind, das was gemobbt wird, wo du dann natürlich erstmal ein großes Leid empfindest, aber dann auf der anderen Seite ganz viel tun wirst dafür, dass es das Umfeld sich verändert. Aber wenn du selber das mobbende Kind hast, dann musst du dich ja hinsetzen und sagen, verdammt, ich glaube, ich habe hier irgendwo
an irgendeiner Stelle. Ich muss immer die Gürtel noch ein bisschen enger ziehen, ja, damit mein Kind noch mehr mobbt in der Schule. Ja, also ehrlich gesagt mache ich mir da nicht so große Gedanken. Ich war noch nie jemand, der sich so wahnsinnig viele Sorgen über die Zukunft gemacht hat. Mhm. Nicht, weil ich nicht ein reflektierter Mensch bin. Ich würde schon sagen, in Teilen reflektiere ich auch mein Leben und das bringt ja auch so meine Berufung mit sich. Aber ich denke immer irgendwie, und das ist vielleicht das Selbstwirksamkeitsprinzip, wenn es Herausforderungen gibt in der Vergangenheit, konnte ich sie alle einigermaßen gut lösen. Mhm. Und es gab auch schon viele. Und das finde ich immer das Geile, wenn man so auf Herausforderungen im Leben guckt. Man denkt ja immer so, oh scheiße, ey, auch so Probleme, die man hat. Aber wo geht man denn eigentlich häufig gestärkt als Persönlichkeit vor? Wo hat man sich denn wirklich gewandelt? Nicht immer nur die geilen Zeiten, sondern auch, wenn es mal scheiße war. Und so gucke ich da eigentlich drauf, dass das schon irgendwie alles, ey, am Ende sterben wir. Und bis dahin hoffe ich, dass es einigermaßen gut läuft. Mhm.
Ich habe eine große Frage an euch. Was macht für euch ein guter Papa aus?
Da möchte ich auf einen Podcaster zitieren, den ich in seiner Arbeit sehr bewundere. Hannes Husten heißt er. Und für mich ist es emotionale Präsenz tatsächlich. Also wir hatten es ja bei Beste Vaterfreuden schon mal so angedeutet. Ein emotionaler Hafen sein. Freiheit. Dem Kind Freiheiten geben, dass es Dinge ausprobieren darf. Das war was ganz, ganz Wichtiges, was mir mitgegeben wurde. Ne? Mein Vater und auch meine Mutter, da gab es nie wirklich so Grenzen von wegen, oh, das machen wir nicht, du brauchst einen sicheren Job, bla bla bla. Ne? Diese eigenen Ängste wurden zumindest nicht im Beruflichen auf mich übertragen. Und das hat mir wirklich eine Freiheit gegeben, mich zu entfalten und ganz früh schon daran zu glauben, dass es irgendwie klappen wird. Und das ist was, was ich meiner Tochter mitgeben will. Humor auf jeden Fall auch. Also, dass man über sich selbst und vor allem auch über andere Menschen lachen kann, das ist ganz, ganz wichtig. Gerade in der Gegend, wo wir wohnen, erträgt man das Leben ein bisschen besser. Und so Werte wie Freundlichkeit, Mitgefühl, Wohlwollen, Empathiefähigkeit. Weil meine Erfahrung ist es, dass sobald sie das lebt, wir viel verbundener durch die Welt gehen und dass das eigentlich für Lebenszufriedenheit sorgt und nicht irgendwie, du musst die krasseste werden, du musst das Studium abschließen in dem und dem Zeitraum, du musst den und den Job haben, sondern wie verbunden bist du mit den Menschen auf deinem Weg?
Sehr schön. Ja, da bleibt mir ja nicht viel mehr zu ergänzen, um fast eigentlich gar nichts groß zu ergänzen. Ich glaube, das Einzige, was noch mit dazu kommen könnte, um mich dem allen anzuschließen, ich glaube, das ist auch der Wunsch von uns allen und ich glaube, wir haben als auch als Väter in dieser Generation, der wir sind, die Chance, das zu sein. Ich glaube, das war unseren Eltern gar nicht unbedingt so vergönnt. Da war es einfach noch die Gesellschaftsform oder die Art und Weise, wie Väter auch betrachtet wurden, eine ganz andere. Und um dieses Mobbing-Thema nochmal aufzumachen, dass eben, und das ist auch so ein Punkt, den ich immer wieder mit meiner Tochter vor allem diskutiere, so dieses Gefühl von in Freundschaften auch sich gegenseitig zu respektieren. Also dass, wenn dass sie auch das schafft, für sich einzustehen und auch für andere einzustehen. Also wenn sie merkt, hey, in einem Freundeskreis wird einer ausgeschlossen, das auch mit zu benennen oder vielleicht auch das dafür zu sorgen, dass es eben nicht zu so einer Mobbingstruktur kommt. Und genauso umgekehrt, wenn man selber merkt, hey, ich werde ausgeschlossen, das auch zu benennen. Also die eigenen Gefühle auch zu transportieren zu können, das sagen zu können, wenn einen was stört und für sich einzustehen. Also auch einen gesunden Egoismus zu leben und nicht immer nur, hey, wir sind hier alle eine Gemeinschaft. Das ist ja oft auch so ein Ding, was Eltern, wenn sie irgendwie von außen reingehen, wenn die Kinder sich streiten oder wenn es da Konflikte gibt, hey, versucht es bitte alles zu klären. Wir wollen ja alle, dass alle gemeinsam mitspielen. Und dann über deckelt man, glaube ich, was. Und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, den Kindern beizubringen, hey, das ist auch mal wichtig zu sagen, du, ich möchte das so nicht. Und es ist, ich fühle mich hier gerade auch ungerecht behandelt oder auch für andere einzustehen. Und das wäre mir gerade um dieses Thema Mobbing und Social Media, was uns noch alle krass begleiten wird in Zukunft, extrem wichtig, den Kindern mitzugeben, dass sie vor allem bei sich bleiben sollen. Das wäre mir als Vater wichtig. Das sehe ich jetzt nicht auf, als meine Aufgabe alleine an. Das ist natürlich auch eine Sache, die wir als Eltern gemeinsam, also meine Frau und ich, gestalten müssen. Und natürlich, dass irgendwann in Zukunft meine Kinder zu mir kommen und sagen, hey Papa, und dass sie das sich auch trauen zu sagen, das und das hast du gut gemacht und hier an der Stelle hätte ich mir was anderes gewünscht. Das
mache ich mit meiner neuen Frau und dem neuen Kind dann
besser. Dass sie mir das dann berichten können.
Ja, und zum Abschluss machen wir einmal mal so eine Tagesempfehlung. Das kann alles sein von einem Gericht bis zum Song, bis zum Podcast. Wir von uns empfehlen natürlich euren Podcast Beste Vaterfreuden, aber du, Jakob, hast ja auch viele andere Projekte, einen anderen tollen Podcast, du hast gerade ein Buch rausgebracht. Aber was würdet ihr denn empfehlen wollen? Vielleicht eins von eurem Projekt und eine generelle Empfehlung, sei es ein Kohlrabi oder der neue James Bond, der in 5 Jahren rauskommt.
Puh, gar nicht so einfach. Also von unseren Projekten, ja, Beste Vaterfreundin, Beste Freundin ist der andere Podcast von uns, den man vielleicht auch nochmal hören kann, wenn es nicht nur um Elternthemen gehen soll. Und
ja, also ne, bei Beste Freundin ist es wirklich schon so, wir machen den jetzt fast 10 Jahre.
Krass.
Und das ist eine lange Zeit und wir haben Leute, die begleiten uns seit Anfang an. Und letztens ist auf einer Veranstaltung ein Vater zu uns gekommen und meinte so, durch den Podcast habe ich es gelernt, meine Beziehung wieder in den Griff zu kriegen. Und wir dachten so, alter Schwede, wir sind nicht das beste Vorbild in Sachen Beziehung. Also Max vielleicht ein viel besseres als ich. Aber dadurch meinte er, hat er so viel für sich reflektieren können, dass er einfach eine andere Version von sich geworden ist.
Geil.
Krass. Und wenn du mich fragst, was so die geilsten Feedbacks sind, ist nicht so irgendwie ganz oben in den Podcast-Charts zu sein, sondern so eine Begegnung zu haben und das zu hören. Das ergibt total, also das lässt Sinn wachsen in mir so. Und jetzt nochmal deine Kohlrabi-Empfehlung.
Also ich lese gerade ein Buch von Jonathan Haidt, ist ein amerikanischer Psychologe, der sich um Handykonsum, Social Media in den Medien, ist ein Psychologe, damit auseinandersetzt. Das kam, glaube ich, gerade erst raus und ich habe jetzt schon die ersten 20 Seiten gelesen und das resoniert so krass, was der auch so sagt, so 4 Steps, was man auch machen kann. Und das haben wir auch teilweise hier besprochen und ich glaube, das ist ein, also auf jeden Fall eine Empfehlung wert und auf jeden Fall ein Thema, was uns noch richtig krass beschäftigen wird. Und so rumort gerade extrem mit mir, hat, wie gesagt, auch zu einem Streit mit meiner Frau gestern geführt. Und ich glaube, das wird auch noch ein Riesenstreitthema. Ja. Also er macht auch auf, vor 20 Jahren oder 30 Jahren gab es das Thema Rauchen in der Gesellschaft. Es wurde überall akzeptiert und keiner hat sich darüber Gedanken gemacht. Und heute fragt man sich, wie konnte man das nur erlauben, dass man in öffentlichen Räumen, in Restaurants, in Autos geraucht hat und Kinder saßen hinten. Und diese gleiche Frage sollten wir uns eigentlich auch bei Social Media stellen.
Ja. Also bin ich 100% bei Max, weil die ganzen Störungsbilder, nämlich die Sucht, die daraus entstehen kann, werden jetzt in den ganzen Klassifikationen aufgenommen. Und man kann sich so vorstellen, es hat so ein Delay von 15, vielleicht auch 20 Jahre. Das heißt, wir sind gerade in noch so einer dunklen Phase, wo wir gar nicht so richtig wissen, was abgeht. Beziehungsweise, wir wissen eigentlich schon, was abgeht, aber die Aufklärung hinkt noch hinterher. Ne? Weil also, wir verdienen ja hier noch ganz gut Geld mit. Ne? Also ich meine, wir sitzen ja auch ein Stück weit in der Bubble. Ja, muss man auch ganz klar benennen. Obwohl ich Podcast immer noch für ein relativ gesundes Medium halte. Wir als Menschen sind ja Augentiere und werden dann noch mal stärker dadurch angesprochen. Und es geht beim Podcast nicht um diese kurzen Dopaminstöße. Also bin ich 100% bei dir bei der Empfehlung. Und da würde ich noch eine andere, also ich finde Bücher lesen sowieso geil. Da empfehle ich mein eigenes Buch, fühle ich ganz. Also für mich persönlich war es eine wahnsinnig wichtige Reise, das zu machen. Und Hannes, du hast ja vorhin irgendwie über Veränderung gesprochen. Wenn eine Sache mich verändert hat, dann ist das Vatersein und dieses Buch schreiben, auf jeden Fall. Und Erlebnisse. Ich war letztens in so einem Windpark mit meiner Tochter, da ist sie in so einer Röhre geflogen. Okay. Und ich dachte so, Alter, das willst du nicht wirklich machen. Du wirst 100% in die Hose scheißen, sobald du in dieser Röhre bist. Und ich habe sie mit diesem Fluglehrer, der geilste Fluglehrer der Welt war, gesehen, wie sie hoch und runter und hoch und runter. Und ich habe sie schon lange nicht mehr so freudig quieken sehen, weil es so am Limit war. Ich dachte, wie erziehen wir hier gerade einen Dopamin-Junkie und Adrenalin-Junkie? Aber es war so ein krasses Ding irgendwie und seitdem gibt es kein anderes Thema mehr. Das ist crazy. Also Ja, das, also Erlebnisse, und es kann auch draußen in der Natur sein, es muss,
muss nicht so ein Dopamin-Kick sein, kann auch spazieren gehen in Brandenburg sein.
Es war einfach frech teuer auch, ne, es ist einfach so, man dachte so, ey, ja, es ist unglaublich, aber es war auch irgendwie unglaublich lustig.
Krass, geil.
Ach, schön, ey, ja, vielen Dank, dass ihr dann bei uns wart. Die erste Folge, den ersten Teil hört ihr, könnt ihr schon hören bei Beste Vaterfreuden auf dem Kanal. Und wenn ihr schon mal da seid, dann gebt doch einfach direkt 5 Sterne, abonniert dort die Glocke. Könnt ihr bei uns natürlich auch machen. Und ansonsten, Niklas?
Ich finde, wir sollten mal ein Thema über das Social Media mal als Thema aufnehmen. Ich fand das gerade mega krass, dieses Rauchbeispiel und was du auch meintest mit, dass man das ja erst in 15 bis 20 Jahren sehen wird. Muss ich gerade an diese Doku denken, wo dieser das Social Network oder so heißt das, wo dieser eine Instagram-Manager dasteht und so sagt, wie er die Leute reinholten, die App, und er wurde dann gefragt, aber zu Hause ihre Kinder dürfen die das nutzen? Oh, hell no.
Das ist genau das, krass, Ding, ne? In Silicon Valley, wo das Smartphone macht ja nicht abhängig, sondern die Apps, die Applikationen, die drauf sind. Ja. Und es ist so ein unausgesprochenes Gesetz, dass ganz viele von denen nicht wollen, dass ihre Kinder überhaupt Handys nutzen.
Ja.
Und dann kann man sich so fragen, wenn du am Kernpunkt der Entwicklung bist, warum möchtest du das nicht?
Ja.
Und wir machen dazu bei Beste Vaterfreuden bald eine Folge, und wenn der Experte gut ist, können wir ihn direkt
überschieben. Geil,
so. Hammer. Also es ist ein wichtiges Thema. Ey, lasst uns darüber aufklären. Also.
Hammer.
Oder wenn ihr einen geilen findet, schickt den zu uns.
Unbedingt. Ey, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir das hier zusammen machen. Hat mir mega Spaß gemacht, und auch, ich merke auch immer wieder so in solchen Gesprächen, krass, Papas untereinander sollten sich auch viel öfter austauschen und so. Man nimmt immer irgendwie was mit, und voll geil. Danke euch.
Ja, danke schön.
Vielen Dank an euch.
War sehr angenehm.
Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher in Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge jeden Samstag.